Und dann haben wir die Chance genutzt zu sagen, okay, dann lass uns doch unsere Nachhaltigkeitsstrategie überarbeiten und einen ganz neuen Weg gehen. Und den haben wir dann unserer Geschäftsführung vorgestellt, welchen Weg wir gerne gehen würden, wie wir eine neue Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten wollen würden und hatten dann auch relativ schnell das Go, um eine integriert nachhaltige Geschäftsstrategie zu entwickeln. Wir hatten dort das große Glück, dass wir Achim Lori, der früher bei Tchibo und Otto tätig war, als Experten dazu zu gewinnen. Und mit ihm gemeinsam haben wir in 15 Monaten unser komplettes Unternehmen hinterfragt und haben uns auf die Reise zur Transformation gemacht, dass das jeder in jedem seinem Bereich automatisch mitdenkt, was bedeutet das eigentlich für das Unternehmen, was bedeutet das unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir haben uns 140 Ziele gesetzt, haben das intern mit unterschiedlichen Maßnahmen hinterlegt, sodass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, was ihr Beitrag sein könnte, um dieses Ziel zu erreichen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen, mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Ein Familienunternehmen mit einer nachhaltigen Vision, bei der die Wertschätzung von Mensch und Umwelt im Mittelpunkt steht. Das sind nicht nur irgendwelche Floskeln von dem Unternehmen Hakro, das wird sowohl am eigenen Standort in Schrotzberg, aber auch selbstverständlich in der Lieferkette zu mehr als 100% gelebt. Darüber unterhalte ich mich heute mit Jochen Schmidt, der zusammen mit seiner Kollegin Anna den Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovation bei dem Corporate Wear-Anbieter Hakro leitet. Bereits vor über 50 Jahren wurde der Grundstein dafür gelegt, der noch heute ausschlaggebend für das nachhaltige Handeln und die entsprechenden Aktivitäten des Unternehmens ist. Es ist wirklich toll zu sehen, wie Hakro das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet und Unternehmen umsetzt. Aber überzeug dich doch davon selbst. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Jochen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du endlich mal da bist und stell dich doch einfach erstmal vor.
Hallo Sabine, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Jochen Schmidt. Ich arbeite bei Hakro. Hakro kennen wahrscheinlich auf den ersten Moment die wenigsten. Hakro ist ein Corporate Wear Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich leite dort gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Rüchert den Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovation. Das ist immer so schwierig. Das. Wir haben lauter solche Bezeichnungen. Wir haben auch Personal heißt bei uns Personal und Zufriedenheit. Und wir heißen Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovation. Wobei bei mir mehr der Part Nachhaltigkeit und Innovation ist und bei der Anna ist mehr Part Nachhaltigkeit und Verantwortung.
Alles klar. Vielleicht könntest du auch noch mal kurz den Begriff Corporate Wear erklären. Ich glaube, das kennen die ZuhörerInnen jetzt auch nicht so oder ist nicht so üblich.
Ja, wenn wir es übersetzen, dann ist es quasi Unternehmensbekleidung. Wir produzieren Oberbekleidung und auch Hosen, die dann eben von unseren Fachhändlern wiederum veredelt werden, sprich entweder bedruckt oder bestickt werden im Auftrag deren Kunden, so dass beispielsweise dann eben ein Logo drauf ist. Und so werden aus einzelnen Mitarbeitern ein Team. Du musst dir so vorstellen, wenn du in eine Apotheke gehst, haben alle Mitarbeiterinnen die gleichen Textilien an und treten so in der Corporate Identity von der jeweiligen Apotheke auf.
Okay, ja gut, das war eine schöne Definition davon. Aber jetzt wollen wir erstmal zu Hakro kommen, genau. Ich hatte ja auch letztes Jahr das Vergnügen, bei eurem Barcamp dabei zu sein, habt dann auch wirklich mal live miterlebt, was ihr da wirklich macht oder was Hakro eigentlich auch so darstellt und welche Werte und welche Vision Hakro vertritt. Und da war ich auch schon schwer beeindruckt. Und da würde ich dich ganz gerne mal bitten, dass du da mal so ein bisschen was erzählst, wie Hakro eigentlich auch zum Thema Nachhaltigkeit gekommen ist oder ob das schon von Anfang an eigentlich so ein Ziel war, was ihr verfolgt habt.
Also Hackro wurde gegründet 1969 von Harry Kroll. Damals war man bei der Namensgebung auch ganz kreativ und er hat deshalb Hackro draus gemacht. Und wenn du jetzt ältere Mitarbeiter fragst, also wir haben tatsächlich Mitarbeiterinnen hier bei uns am Standort, die seit 30, 40 Jahren dabei sind, dann sagen die immer, das war schon immer wie eine Familie. Und der Harry und Marianne, seine Frau, haben sich schon immer um alle gekümmert, sei es die Produzenten oder die Mitarbeiter. Also wenn wir jetzt, ja, wenn man jetzt ein bisschen so im Marketing sprechen würde, würde man sagen, das ist in unserer DNA drin, was wir na klar aber verteufeln, weil jeder sagt es mittlerweile, Nachhaltigkeit ist bei uns in der DNA drin. Aber was den Standort anbelangt und was die Mitarbeiter anbelangt, hat Harry und Marianne schon großen Grundstein gelegt. Und vor über 25 Jahren hat die Tochter Carmen Kroll das Unternehmen übernommen. Und da hat das Ganze noch mehr Aufmerksamkeit erhalten, Nachhaltigkeit auch im Sinne von sozialer Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit, vor allem in der Lieferkette. Also hier am Standort, du warst ja schon mal hier, gibt es eigentlich nichts mehr, was wir noch machen könnten. Wir haben eine Wildblumenwiese, wir haben für die Mitarbeiter machen wir extrem viel. Wir haben seit jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, seit 3 Monaten eine eigene Kantine, die nur bio und regional zubereitet. Also wir machen unheimlich viel für uns. Und als ich vor 9 Jahren hier anfing, haben wir immer mehr damit begonnen, auch unsere textile Lieferkette in den Fokus zu nehmen und zu gucken, wie können wir dort vor allem die sozialen Standards noch mehr anheben und besser machen.
Aber das finde ich ja auch das Tolle. Irgendwie, ich finde, es ist oft in Unternehmen halt so, dass man in seiner Lieferkette halt schaut, ob da alles wirklich passt an sozialen und ökologischen Anforderungen, aber manchmal gar nicht vor Ort schaut. Und genau das Gefühl hatte ich bei euch halt auch, dass da wirklich geguckt wird, okay, wir leben das nicht nur nach außen hin, sondern leben es auch einfach innerlich. Und es war alles so auch auf einem Level. Also man hat wirklich gespürt auch, fand ich, dass das so eine Familie ist. Alle haben sich total gerne, alle haben richtig Spaß, irgendwie bei euch zu arbeiten. Und das fand ich schon ganz schön toll.
Ja, das ist, also da haben wir es auch ein bisschen leicht, auch alle hier in jedem Bereich, aber vor allem halt auch im Bereich Nachhaltigkeit, dass halt Carmen Kroll das wirklich mit Herzblut verfolgt. Und wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Textilunternehmen austausche, die dann erst Großbudgets beantragen müssen und drüber diskutieren müssen und Management-Entscheidungen, Vorlagen schreiben müssen. Das geht bei uns wirklich sehr fix. Also da reicht manchmal auch eine WhatsApp, so dass wir halt schnell agieren können und wirklich was umsetzen können. Ob es dann letztendlich wirklich schnell geht, mir geht es manchmal immer noch zu langsam. Das steht wieder auf einer anderen Karte, aber wir kriegen relativ schnell von Carmen Kroll eben das Go, wenn ihr der Meinung seid, das bringt uns was oder es bringt vor allem den Menschen was in der Lieferkette, dann lass es uns angehen. Und das ist eigentlich ein angenehmes Arbeiten, sage ich mal.
Absolut. Und das ist ja auch so wichtig, dass es von der Geschäftsleitung, also von ganz oben dann auch gelebt wird und das auch wirklich in alle Abteilungen getragen wird, weil genau das habe ich halt auch oft schon mitbekommen, dass es immer so dieses, ach, diese Nachhaltigkeitsabteilung, was die wieder wollen, irgendwie, was die sich wieder für den Firlefanz ausgedacht haben. Aber es muss halt einfach von allen Unternehmen verstanden werden, dass es nicht nur ein Bereich ist, sondern wirklich holistisch gedacht wird. Und da ist es super wichtig, dass man halt einfach alle mitnimmt und alle das auch verstanden haben, okay, was bedeutet das für mich, wie kann ich mich vielleicht auch einbringen und wo kann man vielleicht auch was weiterentwickeln.
Ja, wir haben, als Corona kam, wollten wir gerade unseren nächsten Nachhaltigkeitsbericht angehen und der Gedanke war, wir stellen die Menschen in unserer Lieferkette in den Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob du Brand 1 kennst, das Wirtschaftsmagazin, dort gibt's immer die kleinste ökologische Einheit, der Mensch. Und da wird immer ein Mensch vorgestellt, was ist dein Traum? Was würdest du machen, wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten müsstest? Und wir wollten das Thema existenzsichernde Löhne entlang der textilen Lieferkette eben an Menschen einfach mal veranschaulichen und Menschen fragen, wie geht's dir eigentlich und was verdienst du und dann das auch in einen Kontext stellen, was kostet denn Leibbrot oder was kostet denn Miete in der und der, in dem und dem Ort. Dann ist leider Corona gekommen und wir konnten nicht fliegen und dann haben wir die Chance genutzt zu sagen, okay, dann lass uns doch unsere Nachhaltigkeitsstrategie überarbeiten und einen ganz neuen Weg gehen und den haben wir dann Carmen Kroll und unserer Geschäftsführung vorgestellt, welchen Weg wir gerne gehen würden, wie wir eine neue Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten wollen würden und hatten dann auch relativ schnell das Go, um eine integriert nachhaltige Geschäftsstrategie zu entwickeln. Wir hatten dort das große Glück, dass wir Achim Lori, der früher bei Tchibo und Otto tätig war, als Experten dazu zu gewinnen. Und mit ihm gemeinsam haben wir in 15 Monaten unser komplettes Unternehmen hinterfragt und haben uns auf die Reise zur Transformation gemacht. So wie du eben gesagt hast, dass jeder in jedem seinem Bereich automatisch mitdenkt, was bedeutet das eigentlich für das Unternehmen, was bedeutet das unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und das große Ziel, als wir das vorgestellt haben, war, dass unser Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung, Innovation irgendwann obsolet ist, dass es uns gar nicht mehr gibt. Also, dass wir keinen eigenen Nachhaltigkeitsmanager oder NachhaltigkeitsmanagerInnen mehr brauchen, sondern dass eben im Einkauf auch schon aufgrund unserer Einkaufspraktiken mitgedacht wird, was für Auswirkungen hat es auf unsere Lieferkette, auf die Menschen in der Lieferkette. Dass im Bereich Finanzen drüber nachgedacht wird, wie legen wir denn die Gelder der Hakro an? Legen wir es in irgendwelche Fonds an die Rüstungsindustrie oder Palmöl unterstützen oder legen wir es in anderen an? Und so, dass eben jeder Bereich automatisch das Nachhaltigkeitsmindset mitdenkt und dass irgendwann Anna, Famke und ich, also wir drei aus dem Nachhaltigkeitsteam im Moment, eigentlich gar nicht mehr da sein müssen. Also wir arbeiten eigentlich dran, dass wir selber überflüssig werden.
Okay, taktisch nicht ganz so klug wahrscheinlich für euch, aber der Ansatz, Jochen, ich weiß, was du meinst, das ist absolut richtig, genau, dass du eigentlich in allen Abteilungen jemanden hast, der in die Richtung geht oder da die Verantwortung halt übernimmt, ihr vielleicht nachher dann nur noch so oben drüber dann sitzt und guckt, okay, läuft das also, was kann man Innovatives, Neues machen oder, ja, finde ich super gut, die Idee. Und okay, das habt ihr während Corona gemacht, beziehungsweise ein bisschen weiter hinaus, 15 Monate, sagst du, habt ihr daran gearbeitet. Ja. Wahrscheinlich habt ihr es jetzt halt schon wirklich dann noch nicht zu 100% umgesetzt im Unternehmen, aber seid da kontinuierlich dran, das so hinzubringen.
Wir haben uns 140 Ziele gesetzt,
okay.
Haben das intern mit unterschiedlichen Maßnahmen hinterlegt, sodass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, was ihr Beitrag sein könnte, um dieses Ziel zu erreichen mit dieser Maßnahme. Und das sind zum Teil sehr ambitionierte Ziele. Wir wollen bis zum Jahr 2030 nur noch 100% Bio- oder nachhaltige Baumwolle verarbeiten. Wir wollen der führende integriert nachhaltige Anbieter für Corporate Wear werden. Wir haben uns für die Fairwear Foundation verschiedene Ziele gesetzt. Ganz unterschiedliche Sachen. Eines der Ziele war eben auch die Kantine, von der ich eingangs erzählte, zu eröffnen, die eben nur Bio und regionale Kost anbietet. Und so haben wir ganz viele unterschiedliche Ziele, größere, kleinere. Und das ist spannend zu beobachten, wie man da rangeht, mit wie viel Begeisterung man anfänglich rangeht und wie die dann doch ab und zu auch ausgebremst wird, weil es halt doch nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, weil es vielleicht doch nicht so schnell funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Und das ist so ein immer wieder ein Ansatz, alle wieder zu motivieren und zu sagen, hier, das sind unsere Ziele, lasst uns gemeinsam dran arbeiten. Und das ist wirklich spannend. Und als wir diese Strategie entwickelt haben, haben wir eben auch unsere Fachhändler mit integriert und unsere Produktionspartner und alle Mitarbeiter. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 180 Mitarbeiter. Wir haben dann über verschiedene Workshops eben gemeinsam erarbeitet, wo wir hinwollen. Das war ein sehr spannender Prozess. Ja, und ist nach wie vor ein sehr spannender Prozess.
Auf jeden Fall. Aber das ist so wichtig, dass man dann alle mitnimmt. Und immer hast du auch noch, da fiel mir noch das Wort Kommunikation und Transparenz zu ein. Das ist halt ja auch so wichtig, dass man immer wieder dann auch darüber berichtet, okay, hey, guck mal, das und das haben wir jetzt schon geschafft. Da sind wir noch nicht so gut, aber okay, wer hat da vielleicht eine neue Idee? Oder genau, und da Transparenz einfach zu schaffen, damit jeder weiß, okay, wir haben uns doch mal da irgendwann zusammengesetzt und was gemacht. Wenn man dann halt nichts mehr davon hört, dann ist es auch so ein bisschen demotivierend. Aber wenn man halt offen darüber dann kommuniziert und alle abholt, das finde ich motiviert dann ja auch nochmal wieder. Also toll. Aber okay, gut, super spannend. Und jetzt erzähl doch auch nochmal ein bisschen, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in eure Lieferkette, wo ihr so überall produziert, in welchen Ländern, wo ihr so den Fokus drauf gesetzt habt und wie ihr euch da eigentlich um eure Produzenten dann auch kümmert in sozialer und ökologischer Hinsicht, was ihr da unternehmt.
Ja, wir arbeiten seit über 25 Jahren mit unserem türkischen Produktionspartner zusammen. Dort wird im Moment auch noch der Großteil unserer Ware produziert. Wir sind jetzt also seit über 24 Jahren in Bangladesch bei einem Produktionspartner, wo jetzt auch seit 2 Jahren die zweite Generation oder die jüngere Generation ans Ruder kommt. Dann haben wir noch 2 Produktionsstätten in Laos. Dann haben wir noch in Kambodscha eine. Und Moldawien, Bulgarien, das sind Produktionsstätten unseres türkischen Produktionspartners. Und in China haben wir noch einen kleinen Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten. Und in Pakistan sind wir jetzt seit letztem Jahr sind wir auch in Pakistan aktiv.
Okay, gut. Ja, das ist ja schon recht breit gefächert irgendwie. Seid ihr regelmäßig dann auch vor Ort? Oder habt ihr da auch, sag ich mal, ein Pendant, wo ihr sagen könnt, okay, da kann ich mich auch drauf verlassen, mit denen tauschen wir uns aus, die prüfen unsere Anforderungen oder gehen regelmäßig in die Fabrik und schauen, dass da auch alles entsprechend so läuft, wie ihr das gerne hättet?
Wir sind in der Regel sind wir einmal im Jahr vor Ort. Also wir fliegen jetzt, Anna und ich fliegen im November nach Laos und machen dort zusammen mit Sonja Westphal von Sastify setzen wir dort ein Trainingprogramm auf. Wir sind in der Regel sind wir einmal im Jahr bei allen Produktionspartnern vor Ort und haben in der Türkei auch ein eigenes Team vor Ort, mit dem wir regelmäßig im Austausch stehen. Und in Pakistan haben wir auch einen Kollegen sitzen, der für uns sehr aktiv dort eben alles, das ganze Nachhaltigkeitsmanagement überträgt und mit begleitet.
Ja gut, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen haben, ne, um da wirklich irgendwie immer das so im Blick zu haben. Du hattest vorhin auch schon die Fairware Foundation kurz angesprochen. Ist das so eure, sag ich mal, ja, übergreifende Verbindung oder Organisation, wo ihr sagt, okay, darauf fokussieren wir uns, dass wir halt wirklich in die Lieferketten gehen, in die Produktionsstätten, um dort dann die sozialen Anforderungen halt umzusetzen.
Ja, also die Fairway Foundation haben wir, ich bin jetzt seit 2019 im Unternehmen, ich bin ja Frischling im Bereich Nachhaltigkeit gewesen, als ich 2015 ja anfing, aber wir waren seit 2018 im Austausch mit der Fairway Foundation, immer mal wieder, und sind seit 2021 Mitglied der Fairway Foundation, endlich, weil die für uns doch so die wichtigste Multi-Stakeholder-Initiative ist für die sozialen Standards mit dem höchsten Anspruch, mit Beschwerdemechanismus. Und das war für uns wir haben ungefähr 1,5 Jahre Vorarbeit geleistet bei allen unseren Produktionspartnern, um sie mitzunehmen, dass wir Fairway Foundation Mitglied werden wollen und was es für sie auch bedeutet, was wir von ihnen auch zukünftig mit ihnen gemeinsam erarbeiten wollen. Also wir haben nicht von heute auf morgen die Fairway Foundation Mitgliedschaft unterschrieben, haben dann zu unserem Produktionspartner gesagt, so Edge Badge, wir sind jetzt Fairway Foundation Mitglied, jetzt muss alles so laufen, wie wir uns das vorstellen, gemeinsam mit der Fairway Foundation, sondern haben die sehr frühzeitig mit involviert und auch deren Bedenken gegen die Fairway Foundation beispielsweise auch mit berücksichtigt und sind jetzt seit 2021 Mitglied und sind total happy über die Zusammenarbeit, weil wir sehr viel Input kriegen von der Fairway Foundation, weil es eben auch das, was wir sehr verfolgen, dieser kollaborative Ansatz, dass man sich mit anderen Unternehmen aus der Textilbranche austauschen kann, dass nicht jeder für sich alleine losrennt, sondern dass man sich einfach austauschen guckt, was habt ihr denn, was macht ihr, können wir uns da nicht irgendwie zusammenschließen. Und das war eine gute Geschichte für uns und ist es nach wie vor.
Ja, glaube ich. Und vor allem finde ich toll, dass ihr Lieferanten wirklich gleich mit involviert habt. Das würde mich jetzt mal interessieren, welche Bedenken hatten die Lieferanten bei der Fairway Foundation? Hatten die Angst, dass zu viel Kontrolle dann ist oder dass sie zu wenig Unterstützung bekommen? Oder?
Nein, sie hatten eher Bedenken bezüglich Versammlungsfreiheit, was ja nach wie vor ein schwieriges Thema ist in Bangladesch und auch in der Türkei. Sie hatten Angst mit dem öffentlichen Aushängen des Code of Labor Practices und dem Beschwerdemechanismus Zugang. Das waren einfach so Bedenken, die Anna und ich dann glücklicherweise ausräumen konnten. Und unsere Reise begann, wie gesagt, 21. Das war sehr spannend. Wir hatten jetzt erst kürzlich unseren Brand Performance Check zum dritten Mal und haben jetzt sind total also stolz wie Bolle, dass wir jetzt den Leader-Status erreicht haben. Damit haben wir ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Umso größer war dann na klar die Freude. Andererseits war aber auch gleich wieder der Gedanke, ups, jetzt sind wir Leader, jetzt müssen wir aber auch wirklich gucken, dass wir diesen Status da erhalten. Und ja, aber das ist einfach auch jetzt Motivation für alle, auch vor allem aus für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Einkauf zu sagen, wir haben mit unseren Einkaufsrichtlinien, wir machen so viel richtig und es wird anerkannt durch eben die Fairware Foundation oder Fairware und das motiviert na klar jetzt auch zusätzlich.
Ja, und ich finde es auch gut bei der Fairware Foundation tatsächlich auch, dass auch geguckt wird, okay, wie verhalten sich die Unternehmen, so wie ihr jetzt in dem Fall, und nicht alles nur auf den Lieferanten projiziert wird, sondern auch geguckt wird, okay, macht das Unternehmen auch das, wie wir uns das vorstellen und gibt es nicht nur einfach nach unten weiter ab. Also das ist halt, wie du vorhin schon sagtest, so eine Zusammenarbeit auch ist und das ist ja dann auf allen Ebenen so.
Ja, das ist, finde ich, gerade das Gute an der Fairware Foundation oder an die heißen ja gar nicht mehr Fairware Foundation.
Nee, Fairware
ist das offizielle,
ne?
Genau. Im Kopf noch drin. Aber das ist das Schöne an der Fairware, dass eben wir überprüft werden. Also dass wir hier durch einen Brand Performance Check gehen, der geht bei uns 2 Tage. Und dann spürt man das Ganze mal, wie das eigentlich auch unseren Produktionspartnern geht, wenn die auditiert werden. Klar, wir sind GOTS zertifiziert. Bei uns sitzt jemand einen Tag wegen unserem GOTS GAS. Wir sind grüner Knopf. Wir haben ISO 9001. Wir haben ISO 14001. Wir haben den Brand Performance Check. Wir haben grüner Knopf. Also wir haben schon auch viele Audit-Tage hier bei uns im Unternehmen. Und es spiegelt aber auch immer schön, wie es eigentlich den Kolleginnen und Kollegen in der Lieferkette geht, die ja auch die gleichen Audits haben und dann aber auch noch viele andere Lieferanten auch noch haben, die dann auch noch ihre eigenen, so dass man auch ein bisschen ja ein Gespür dafür kriegt, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, diese Audits zu durchlaufen. Und ja, und deshalb finde ich das, auch wenn es immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist und Anna vor allem setzt da viel viel Herzblut rein und auch viel Zeit rein, sich für den Brand Performance Check und alle Kolleginnen und Kollegen auf den Brand Performance Check vorzubereiten und die Daten zusammenzutragen. Da ist schon viel Arbeit dahinter, aber das ist gleichzeitig auch ein schönes Zeichen. Da arbeiten dann alle zusammen und man weiß auch, was auf der anderen Seite passiert, was in Bangladesch oder in der Türkei für einen Aufwand betrieben wird, um eben ja gut zu performen, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es leider in Anführungsstrichen eine große Dokumentationsangelegenheit oft, eine große Datenansammlung, was du eben schon gesagt hast, aber nur so hat man halt ja auch die Möglichkeit, dann zu vergleichen. Deswegen, das ist ja auch gerade so mit den ganzen anderen Gesetzen und Regularien, die jetzt in der Pipeline sind, sei es die Berichtspflicht oder das CSDDD oder was auch immer. Aber wenn man halt nichts in der Hand hat, kann man auch nicht die Unternehmen vergleichen und das muss dann leider gemacht werden. Ich weiß auch, also man macht ja schon immer viel, bloß man dokumentiert es halt leider selten oder hat es nicht in der Vergangenheit gemacht. Und du hattest eben auch noch den Beschwerdemechanismus angesprochen. Das ist ja auch wirklich so ein ganz kritischer oder großer Punkt, der auch vom grünen Knopf ja angefordert wird. Und genau bei Fairware habt ihr das dann ja wirklich flächendeckend, weil auch ich denke halt auch immer, also wenn die einzelnen Unternehmen jeder seinen eigenen Beschwerdemechanismus irgendwie in der Fabrik veröffentlicht, das macht ja auch so gar keinen Sinn. Seid ihr denn eigentlich auch beim Accord, habt ihr den Accord auch unterschrieben wegen Bangladesch und Pakistan
ja,
auch noch?
Ja, den International Accord haben wir unterzeichnet in 2015, glaube ich schon, für Bangladesch. Es war auch spannend, wenn man das so Revue passieren lässt. Wir haben damals auch mit unserem Produktionspartner gesagt und haben gesagt, damals hieß es noch Bangladesch-Akkord, wir wollen den Bangladesch-Akkord unterzeichnen. Und der war na klar im ersten Moment nicht voller Vorfreude, dass er jetzt noch den Bangladesch-Akkord an der Backe hat, sage ich jetzt mal. Aber er spielt uns mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, schon seit Jahren zurück, dass er sehr dankbar dafür ist, dass wir Bangladesch-Akkord-Mitglied sind oder International-Akkord-Mitglied, weil eben regelmäßig auch bei ihm Auditoren mit unterschiedlichen Expertisen vorbeikommen, die er gar nicht leisten könnte und wir halt gemeinsam immer die Reports kriegen und dann auch gucken können, wie können wir ihn unterstützen bei der Umsetzung von verschiedenen Dingen. Mittlerweile ist alles completed oder meistens completed. Aber mittlerweile ist unser Produktionspartner auch dankbar, dass wir den Weg damals gegangen sind, mit ihm zusammen zu sagen, lass uns das nutzen. Das hilft uns allen nur, bringt uns nach vorne.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber ich weiß auch noch, also die Lieferanten, dass die halt teilweise wirklich auch ein bisschen ja angenervt waren, weil dann ständig irgendjemand kam mit einem neuen Audit und der Kunde wollte nochmal das Audit haben und hier und da. Naja, auch solche Geschichten mit wie, okay, der Feuerlöscher hängt einmal ganz oben. Nee, der andere wollte das dann, dass der in der Mitte hängt und der dritte Auditor wollte, dass der dann unten hängt. Und dann noch hat einer dann so drei Feuerlöscher mal übereinander angehängt an die Wand, um es allen recht zu machen. Das ist ja auch so ein Schwachsinn. Also, dass man da mal eine Einheit findet, aber jeder möchte dann immer noch mal extra seine Wurst, seinen Senf dazugeben, nicht die Wurst dazugeben, den Senf. Aber ja, und sowas ist dafür ist sowas halt wirklich wichtig, was du auch meinst, dass man halt Mitgliedschaften hat, wo man wirklich zusammen auch arbeitet, nicht gegeneinander oder nicht parallel nebeneinander, sondern wirklich schaut, wie man zusammen Ziele umsetzen kann. Und
Ja.
wolltest du was dazu ergänzen?
Nee, ich finde, dieses kollaborative Arbeiten, das ist einfach spannend. Also wir sind am sehr engen Austausch auch mit Olymp. Wir haben mit Olymp gemeinsam auch eine eigene Audit-Methode entwickelt, zusammen mit dem Dienstleister Elevate, weil wir einfach mit den Audits, die am Markt angeboten wurden, nicht so zufrieden waren. Und das finde ich einfach das Schöne, dass man halt, ja, dann ruft man halt eben die Helen von Olymp mal kurz an und bespricht mit ihr das. Also wir sind sehr engen Austausch. Und das ist total schön, wenn man sich auf Nachhaltigkeitsebene eben austauschen kann. Ich sage immer auch, das Impact Barcamp, wo du ja letztes Jahr zu Gast warst, da sind 40 NachhaltigkeitsmanagerInnen von unterschiedlichen Textilunternehmen zu Gast, selbst Marktbegleiter von uns. Aber das ist so eine, gut, das ist jetzt meine Perspektive, du musst das vielleicht spiegeln, aber das hat so eine eigene Dynamik und so einen eigenen Spirit entwickelt, dieses Impact Barcamp, wo man halt völlig vergisst, für welches Unternehmen man gerade tätig ist, sondern es geht einfach um die Sache und dass man gemeinsam an der Sache arbeitet. Und das finde ich das Schöne und was auch aus dem Nachhaltigkeits- oder aus unserem Impact Barcamp heraus passiert, dass es danach noch Arbeitsgruppen gibt, die sich unternehmensübergreifend zusammenschließen, um Themen wie Stakeholder-Dialog zu besprechen oder existenzsichernde Löhne zu besprechen. Das ist einfach ein guter Weg, finde ich, um die ganze Branche nach vorne zu bringen. Ich spreche immer mit meinem Kollegen aus dem Vertrieb, mit dem Jürgen Bruhe, unserem Vertriebsleiter, und sage immer, es wäre mal spannend, wenn wir alle Vertriebskollegen von den unterschiedlichen Brands zusammenholen würden, ob das da auch so funktioniert oder ob das so eine spezielle Nachhaltigkeitsgeschichte ist, dass man halt zusammenhält und weil man gemeinsam das gleiche Ziel hat. Und beim Vertrieb ist, geht es halt auch eher immer um ja, eigene Märkte zu verteidigen oder neue zu erschließen. Aber theoretisch müsste das eigentlich auch im Vertrieb funktionieren.
Ja, vielleicht, ich weiß, irgendwann war doch auch mal Thema, das kann ich, wo das mal war, dass man auch mal alle CEOs mal zusammenbringt, auch zu speziellen Themen auch, ne? Ich glaube, das hatten wir sogar auch letztes Jahr als Thema
Das hat man letztes
überlegt,
Jahr
ne?
besprochen, ja. Das haben
Stimmt,
wir dieses
genau.
Jahr auch versucht. Wir haben gemeinsam mit Olymp auch eine Einladung gemacht an CEOs aller Brands, die bei dem Impact Barcamp schon dabei waren. Aber der Rücklauf war leider viel zu gering. Also wir hatten nur 4 Anmeldungen und haben dann beschlossen, dass wir nächstes Jahr nochmal einen zweiten Anlauf starten. Ja, aber dieses Jahr war eigentlich angedacht, dass wir parallel zum Impact Barcamp für NachhaltigkeitsmanagerInnen auch eine Edition C machen, ja, auf C-Level. Aber das ist leider aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl, konnten wir das dieses Mal nicht machen.
Ja, vielleicht ist es wirklich auch so ein Nachhaltigkeitsblasen, denk irgendwie das woanders noch, weil ich meine, vor Jahren wäre das ja auch so gar nicht möglich gewesen, weil da war ja dieses Konkurrenzdenken halt viel zu groß und vielleicht ist es auf einer anderen Ebene immer noch so ein bisschen so. Und auf der Nachhaltigkeitsebene ist man einfach nur glücklich, wenn man sich austauschen kann über die ganzen, nicht Probleme, aber die ganzen Themen, die halt so vor der Tür stehen, um einfach zu hören auch, okay, wie machen es andere und okay, ist der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, eigentlich ganz gut oder also, weil man da manchmal ja doch vielleicht dann so ein bisschen alleine auf weiter Flur steht, weil man nicht so wie bei euch vielleicht die das ganze Unternehmen mit einbindet. Vielleicht funktioniert das einfach besser in der Blase. Das kann echt gut sein.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, ich finde, diese Blase ist ja auch ein Stück weit gefährlich. Also wir bewegen uns ja immer nur in unserer Nachhaltigkeitsblase und gucken immer, was machen denn die anderen oder die sind aber weit. Aber wie erreichen wir eigentlich die außerhalb der Blase? Das ist ja die Herausforderung auch für uns.
Und, das stimmt. Das ist immer dieses Blasenthema. Mal gucken. Aber Jochen, jetzt haben wir ganz viel oder einiges schon über soziale Anforderungen von euch gehört. Magst du uns auch noch mal so ein bisschen Richtung Ökologie mitnehmen? Was macht ihr in Richtung Umweltkriterien mit euren Lieferanten in der Lieferkette oder vielleicht auch besonders bei euch noch am Standort? Wo setzt ihr da den Fokus drauf?
Also wenn wir es jetzt in die Lieferkette, wir haben bei unserem Produkt halt den großen Hebel, 64% der von uns verarbeiteten Fasern ist eben Baumwolle. Und da haben wir den Fokus drauf, bis 2030 unsere Baumwolle komplett umzustellen auf bio- oder nachhaltige Baumwolle. Also im Moment sind die Standards GOTS, Global Organic Textile Standard, oder eben Cotton Made in Africa für uns so state of the art, mit denen wir das Ziel erreichen wollen. Wir haben jetzt im Januar, waren meine Kollegin Famke und ich zum ersten Mal in Indien. Wir haben dort ein Projekt mit Redis Cotton. Da geht es um Baumwolle aus regenerativer Landwirtschaft. Das war sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Wir haben mit Redis Cotton eine Vereinbarung, dass wir jetzt erstmal ganz klein starten mit 17 Farmerinnen und Farmern auf ungefähr 11 Hektar, also keine großartige Menge. Wir haben jetzt Baumwolle bezogen für ungefähr 5000 T-Shirts. Das ist aber immer so der Ansatz von uns. Wir wollen es im Kleinen verproben und gucken, wie das funktioniert und wie können wir das dann skalieren auf unsere Lieferkette. Also das Thema Baumwolle ist na klar ein großes Thema oder überhaupt der Anbau von Baumwolle unter ökologischen Aspekten. Und hier am Standort, da ist auch Famke, unsere Kollegin, sehr aktiv, geht es eben um das Thema Biodiversität. Wie kriegen wir das noch mehr rein? Wie kriegen wir das ganze Thema CO2-Emissionen noch besser in den Griff? Und da macht Famke einfach einen hervorragenden Job mit allen unseren Produktionspartnern. Und da haben wir im Moment den Fokus drauf.
Okay. Ja.
Wenn ich das nochmal kurz ein bisschen erläutern darf, Sabine, gerade wenn man es auf CO2-Emissionen macht, viele reden ja immer von klimaneutral, was ja gerade auch eher kritisch ist, und betrachten halt häufig nur ihren Standort, also Scope 1 und Scope 2, und den wirklichen Impact hat man ja in Scope 3, zumindest wir. Also wenn wir unsere komplette Lieferkette anschauen, dann sind unsere CO2-Emissionen in der Lieferkette bei ungefähr 97% und 3% ist maximal das, was hier am Standort anfällt. Und da haben wir eben den großen Hebel. Wie können wir gucken, dass die CO2-Emissionen dort runtergehen? Wie können wir unsere Produktionspartner motivieren, dass sie auf erneuerbare Energien setzen, dass sie modernere Maschinen einsetzen? Und das ist so eines der großen Themen, die jetzt in Zukunft noch auf uns zukommen werden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und klar, Scope 3 ist auch nicht so einfach zu erfassen.
Das kommt noch dazu,
ja. Das ist auch klar. Das ist auch ein langwieriger Prozess. Aber ja, genau. Aber irgendwo muss man anfangen. Und ich glaube, wahrscheinlich seid ihr dann ja auch nicht die Einzigen, die dann in den Produktionsstätten wiederum dann mit den Themen auftreten. Da kommen wahrscheinlich dann auch noch andere Kunden mit den Themen um die Ecke. Und da kann man, das wäre auch so ein Programm, was man, ein Projekt, was man dann am besten in Zusammenarbeit dann auch wieder bewältigt. Ne? Also denke ich auch. Ja. Ja. Jetzt auch nochmal so mein Lieblingsthema, mal kreislauffähige Textilien oder kreislauffähige Prozesse. Was habt ihr da so noch umgesetzt? Ich könnte mir eigentlich vorstellen, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, ob ihr auch einen Reparaturservice oder auch Resale anbietet, also Richtung Secondhand, Pre-Loved Bekleidung. Habt ihr da irgendwie was schon angestoßen?
Resale ist bei uns eher schwierig, weil die Textilien werden ja veredelt, also es wird ja ein Name drauf gestickt. Deshalb passiert es häufig bei uns eben nicht. Reparaturservice bieten wir offiziell im Moment auch noch nicht an. Also wir reparieren zwar Textilien, wenn es kleinere Sachen sind, aber nicht wirklich, dass wir das jetzt als Service ausrollen. Das ist aber auch bei uns eines der Ziele, dass wir das in der Pipeline haben. Aber das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ist na klar für uns ein großes Thema. Also wir blasen 8 bis 10 Millionen Textilien jedes Jahr in den Markt. Und im Moment ist es halt häufig so, dass wir gar nicht mehr wissen, was passiert mit den Textilien eigentlich am Lebensende. Meistens geht es halt in die thermische Verwertung oder muss zerstört werden, weil eben ein Logo drauf ist. Also wenn das jetzt eine Feuerwehr beispielsweise ist, die hat da klar kein Interesse, dass das Textil im Secondhand-Laden irgendwo auftaucht. Deshalb werden diese Textilien häufig vernichtet, meistens eben verbrannt. Und wir bieten jetzt gemeinsam mit dem Startup Turns die Möglichkeit unseren Fachhändlern an, dass sie gebrauchte Textilien wieder zurückgeben und wir daraus in Kooperation mit Turns neues Garn produzieren. Und aus diesem Garn wiederum machen wir neue Textilien, die wir unter dem Markennamen Hello Again wieder in den Markt bringen werden. Da ist jetzt war Ende September war unser Launch dazu. So dass wir quasi Alttextilien nicht mehr als Müll betrachten, sondern als wertvolle Ressource, die man wiederum in den Kreislauf bringen kann. Und das ist auch ein ganz spannender Prozess, einfach mal zu sehen, wie, was für Möglichkeiten es das dann gibt und welche Herausforderungen es vor allem gibt, aus Alttextilien wieder neue Textilien zu machen. Aber das ist ein großes Thema aktuell bei uns.
Ja, gerade das Thema Recycling, das ist halt auch wirklich noch in Entwicklung, aber ich finde auch, es hat sich super viel schon getan. Ich hatte ja auch mal vor ein paar Monaten die Folge mit Eden, die ja auch sich darauf spezialisiert hatten zu Recycling und genau Turns. Verfolge ich tatsächlich auch, habe ich mir heute Morgen gerade aufgeschrieben, dass ich gerne dieses Jahr auch noch eine Folge mit Katja machen möchte. Das muss ich jetzt nochmal anschreiben. Aber ja, das ist spannend. Es dauert halt alles ein bisschen, aber ich denke auch, da kommen wir nicht drum herum, da weiterzuentwickeln und da Möglichkeiten für zu finden, wie man wirklich effizient Textilien recyceln kann, ohne sie einfach nur zu zerschreddern und für Material oder Putzlappen irgendwie zu verwenden. Ne?
Ja. Also. Aber das ist auch so ein Thema, das eben auch nicht so hoppladihopp geht. Das nervt manchmal, dass es so langwierig alles ist, aber ich glaube, dass wir da jetzt mit Turns und mit unserer Marke Hello Again auf einem ganz, ganz guten Weg sind, um tatsächlich auch Textilien wieder in den Kreislauf zu bringen. Aber es ist halt viel Kommunikation auch hinsichtlich Fachhändlern, hinsichtlich Endkunden, zu sagen, gebt die Textilien zurück, wir machen wieder was daraus. Man muss das vielleicht ja auch noch unterlegen mit irgendwelchen Incentives, dass Textilien, die zurückgehen, möglicherweise dann beim Neukauf kriegen die nochmal einen Rabatt, um das irgendwie ein bisschen aktiver zu bewerben. Also irgendwie, alle wollen das immer. Das ist wie mit Bio, alle wollen Bio, aber dann ist man halt doch nicht bereit, 50 Cent mehr zu zahlen oder mehr zu machen. Also dieses Value-Action-Gap, alle wollen es, aber dann, wenn es darum geht, in Aktion zu gehen, dann verharrt man doch auf seiner alten Position. Das ist was in vielen Bereichen und ich glaube auch im Recycling noch ein großes Thema ist, was wir kommunikativ lösen müssen.
Ja, absolut. Das ist immer so schade. Genau, alle wollen immer Nachhaltigkeit, aber keiner will dafür zahlen. Aber genau, in dem Fall mit eurer Hello Again Aktion oder Kampagne, da müsst ihr ja dann eigentlich auch wieder gut mit Marketing und mit dem Vertrieb wieder eng zusammenarbeiten, damit die es dann halt ja wieder dementsprechend nach draußen tragen können. Das ist ja auch wieder so eine ganz schöne Aktion, so mitnehmen alle, okay, Nachhaltigkeitsabteilung hat sich nicht nur wieder was ausgedacht, sondern es hat auch einen Effekt auf alle anderen Abteilungen einfach. Und das finde ich auch wieder ganz toll, wenn man da halt wirklich alle wieder mitnehmen kann und denen auch erklärt, okay, passt auf, wir machen das aus dem und dem Grund, weil wir müssen es ja auch machen. Wie gesagt, auch da stehen ja die Gesetze auch vor der Tür.
Vor der Tür, ja.
Dass man nicht mehr einfach irgendwas wegschmeißen, verbrennen oder entsorgen darf, weil man zu viel gemacht hat, sondern dafür halt auch Lösungen findet. Und ja, Das ist, und genau, klimaneutral, hattest du vorhin auch nochmal gesagt, genau, auch das nächste Gesetz. Wie geht ihr mit den ganzen Gesetzen um? Habt ihr euch da schon intensiv mit auseinandergesetzt oder sagt ihr, okay, damit decken wir ja sowieso schon, ihr macht einen Nachhaltigkeitsbericht, den habt ihr vielleicht überprüft oder gut, ihr seid ja von der Größe her auch noch nicht bei der Berichtspflicht betroffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr das trotzdem schon mal einfließen lassen bei euch, oder?
Ja, wir haben jetzt unseren zweiten integriert nachhaltigen Geschäftsbericht herausgebracht, den wir schon unter den CSRD-Gesichtspunkten erarbeitet haben. Wir haben schon unseren Wirtschaftsprüfer mit an Bord geholt, weil es muss ja testiert werden irgendwann. Wir sind ab 26 berichtspflichtig, sodass wir quasi jetzt gerade Trockenübungen machen, sage ich jetzt mal, und die Wirtschaftsprüfer auch mitnehmen und von vornherein auch schon sagen, also wir arbeiten da sehr eng auch mit der Fährmannschaft zusammen mit Maike Frese, die da eine absolute Expertin drauf ist, kann ich jedem nur empfehlen, Maike Frese mal zu kontaktieren. Die unterstützt uns da sehr intensiv und ja, das ist spannend auch jetzt auf einen Wirtschaftsprüfer zuzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt schon damit beginnen, dich mit ans Boot zu nehmen, damit wir später kein böses Erwachen haben. Und ja, wie man halt da alle mit involvieren muss. Und klar, das ist die nächste Herausforderung, die da auf uns zukommt. Aber ja, wir versuchen so gut wie möglich damit umzugehen, dass wir die entsprechenden Kennzahlen regelmäßig hier haben. Als ich 2015 ja anfing, war es echt so eine anstrengende Kernerarbeit, die ganzen Zahlen zu kriegen. Wir hatten dann noch das ambitionierte Ziel, die Zahlen bis 2011 zurückzuverfolgen. Also wie viel Strom haben wir 2011, 12, 13, 14, 15 verbraucht, damit wir es 2016 erstmal berichten konnten. Und ja, da sind noch viele Excel-Listen im Umlauf nach wie vor. Und es ist uns, muss man ehrlich sagen, noch nicht ganz gelungen, das in die digitale Welt zu überführen.
Ja gut, aber genau, irgendwo muss man anfangen und der Schritt ist erstmal, glaube ich, erstmal schwer, dass man erstmal sagt, okay, irgendwo müssen ja auch Zahlen sein, aber genau, erstmal diesen Schritt überwältigen, dass man irgendwie anfängt und nachher ist es eigentlich ja ein Selbstläufer, wenn man da erstmal ein System hat, dann ist das ja auch alles nicht mehr so wild. Aber genau das mit dem Wirtschaftsprüfer, das habe ich ja auch schon jetzt oft gehört, dass es recht klug ist, dass man den von Anfang an mit involviert, weil der dann wirklich einen auch so ein bisschen leiten kann und sagen kann, okay, in die Richtung geht's, nee, das wäre nicht so gut oder so. Also das hilft auf jeden Fall.
Ja.
Und du hattest ja vorhin erzählt, eure Abteilung hat ja auch was mit Innovation zu tun. habt ihr dafür dann überhaupt noch oder hast du dafür noch Zeit, dir was wirklich Innovatives, innovative Materialien, innovative Prozesse, Geschäftsmodelle zu überlegen oder bleibt das doch ein wenig auf der Strecke bei all den anderen Tätigkeiten?
Naja, ist ja immer die Frage, was ist Innovation? Wir sehen auch das Thema Kreislaufwirtschaft, die Zusammenarbeit mit Turns fällt bei uns ein Stück weit unter Innovation. Auch das gemeinsame Erarbeiten von einem Audit-Tool mit Olymp sehe ich unter dem Aspekt der Innovation, weil wir was Neues eingeführt haben, weil wir neue Prozesse aufgesetzt haben. Was jetzt beispielsweise neue Materialien anbelangt, da sind wir sehr eng im Austausch mit unseren Produktionspartnern, die dort eben auch sehr eng dran sind. Ich bin viel unterwegs, auch auf Performance Days oder anderen Veranstaltungen, einfach mal zu gucken, was da so alles passiert. Wir haben jetzt jüngste Innovation. Wir arbeiten sehr eng mit Runamics zusammen, mit dem Steffen Otten, kennst du ja auch, und haben gemeinsam für den FC Internationale das Trikot entwickelt, wo eben unter den Cradle-to-Cradle-Aspekten passiert. Das sehen wir auch, na klar, als Innovation für den ganzen Trikotmarkt, der da draußen passiert. Und all solche Geschichten finden dann, laufen schon weg. Aber ja, das Thema Innovation würde uns eigentlich noch mehr zu Gesicht stehen, wenn wir das noch mehr Zeit dafür hinkriegen würden oder noch mehr Kapazitäten haben würden, um noch aktiver zu werden.
Ja, das ist mir auch immer schon jetzt mal so über den Weg gelaufen, dass viele jetzt sagen, momentan ist Nachhaltigkeitsmanagerin momentan eher nur mit Verwaltung von Daten noch zuständig sind oder beschäftigt sind, als dass sie sich wirklich um das Wesentliche halt kümmern können. Und so soll es natürlich dann auch eigentlich nicht sein, ne? Also, obwohl sich daraus wahrscheinlich wieder auch ganz neue Berufszweige oder Berufsfelder ein bisschen entwickeln, dass alles so ein bisschen entzerrt wird. Also ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen neu denken und sich das neu ansehen, was es dann noch geben kann.
Wenn man das jetzt so zurückblickt, also wenn ich jetzt anschaue, als ich 2015 anfing, ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing oder aus der Werbewelt, ich hatte ja wenig Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da war die Berichterstattung oder die Dokumentation schon noch geringer, als was es jetzt ist. Also es wird schon alles mehr bürokratisch und da jammern auch viele drüber. Aber es ist halt part of the game, das gehört halt dazu, damit man vielleicht auch Vergleichbarkeit hinbekommt. Und dass man auch diese ganze Green Claim Directive, die jetzt kommt, das begrüßen wir eigentlich alles, weil dann wird nämlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass dem einen oder anderen die Flügel gestutzt werden, die sehr auf die Buschtrommel klopfen, um herauszustellen, wie nachhaltig sie sind. Und wenn man dann ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommt halt leider doch nicht mehr viel. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es da Regulatorik gibt. Ich meine, wie die deutschen Unternehmen hatten lang genug Zeit, es auf freiwilliger Basis zu machen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Dann kommt halt jetzt eine Regulatorik und gut so.
Ja, anders funktioniert es dann leider auch nicht, ne? Also irgendwie, man muss erst damit drohen und dann irgendwie wird was getan. Wie siehst du denn sonst so allgemein, Jochen, so die Zukunft der nachhaltigeren Mode? Weil das habe ich auch neulich irgendwo gelesen, so von wegen, da war das Thema Nachhaltigkeit, brauchen wir das noch oder ist es noch aktuell, wo ich echt so dachte, okay, was ist passiert denn hier jetzt? Wie siehst du so den Verlauf jetzt oder auch so für Hackro? Wie kannst du dir vorstellen, wie sich das noch entwickelt oder geht es doch wieder einen Schritt zurück oder was hast du da so für eine Idee?
Ja, das Gute bei uns ist, wir machen ja keine Fashion, keine Mode. Also wir sind nicht irgendwie auf 16 Kollektionen im Jahr angewiesen, um immer modern zu sein, sondern wir machen Basics. Aber unabhängig davon, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, was mich halt stört, wenn immer irgendwelche, wenn es irgendwo steht, der Trend Nachhaltigkeit, das ist einfach kein Trend, sondern wir müssen uns einfach darüber bewusst werden, wenn wir eine Transformation der Wirtschaft hinkriegen, dann wird es irgendwann gar keine Wirtschaft mehr geben, weil dann zerstören wir unsere Grundlage hier mit unserem Planeten. Und da müssen wir einfach alle gemeinsam dran arbeiten, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz automatisch überall mitgedacht wird und mit einfließt. Und ja, es ist schwierig, sagte ich ja schon. Wir haben verschiedene Polos. Wir haben ein Polo aus konventioneller Baumwolle. Wir haben ein Polo aus GOTS-zertifizierter Baumwolle. Das ist ein paar Cent teurer, verkauft sich schwieriger als das Polo aus konventioneller Baumwolle. Ist nach wie vor so, dass es ein preissensibler Markt ist. Aber da wir ja das Ziel haben, bis 2030 komplett auf nachhaltige Baumwolle umzustellen, gibt es für uns eigentlich gar keine Alternative dazu. Und ich glaube einfach, dass wir alle verstehen müssen, dass es ohne Transformation nicht funktioniert.
Genau. Und dass Nachhaltigkeit keine Frage des, wie macht man es, sondern dass man es einfach machen muss. Ne?
Nee, das ist irgendwann der License to Operate. Wer nicht nachhaltig ist, wird irgendwann rausfliegen. Also meine Tochter ist jetzt 17. Die interessiert sich einfach dafür, unter welchen Bedingungen wird es produziert, das Textil, das ich trage. Keine Ahnung, ihr Papa ist Nachhaltigkeitsmanager beim Textilunternehmen, das färbt sicherlich ab, aber ich glaube einfach, so die ganzen Generationen, auch diese Fridays for Future, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man da irgendwie kritisch dagegen ist, auch wenn man jetzt so Klimakleber, klar, wenn man im Stau steht, weil sich da jemand auf die Straße klebt, kann ich nachvollziehen, dass man in dem Moment irgendwie ein bisschen emotional aufgebracht ist, aber letztendlich weisen diese Aktivisten und die ganzen jungen Menschen ja eigentlich nur auf das hin, was aktuell ist und dass wir, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus mit meinen 52, dass wir alten, weißen Männer, sage ich jetzt mal, einfach mal kapieren, dass es sich was verändern muss. Und da muss man eigentlich dankbar sein, dass gerade solche Aktivisten darauf aufmerksam machen und dafür sorgen, dass sich eben die Einstellung ändert.
Ja, absolut. Also die Denkweise, die muss sich auf jeden Fall in unserem System muss sich ändern, damit sich da was tut. Das stimmt. Mhm. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Jochen, aber ich wollte dich sonst noch generell fragen, ob du jetzt noch etwas noch mitzuteilen hast, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir vielleicht noch auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch von Hakro erzählen möchtest, weil sonst sind wir nämlich gleich auch schon am Ende unseres Interviews.
Nein, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben alle Themen angeschnitten. Ich kann jeden Zuhörer und jede Zuhörerin herzlich einladen, falls ihr mal im wunderschönen Hohenlohe Franken unterwegs seid und Lust habt auf ein Kaltgetränk eurer Wahl, dann kommt jederzeit einfach mal bei Hakro vorbei in Schrutzberg. Seid alle herzlich eingeladen und ich freue mich über jede Reaktion auf diesen Podcast.
Ja, es ist auf jeden Fall auch sehr idyllisch bei euch. Also, und man kommt super mit dem Zug auch von Hamburg zu euch. Also, das kann ich bestätigen. Nee, ich bedanke mich auch ganz, ganz doll, Jochen. Das war super interessant. Alles mal wieder bestätigt, was ich so von Hakro bereits wusste, kannte und noch ein bisschen mehr. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
Danke.
Und hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Gerne
schon. Alles klar. Ja, danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wow, Hakro ist wirklich ein Unternehmen mit Vorbildfunktionen. Ein absolut tolles Beispiel, das zeigt, wie es geht und dass es auch funktionieren kann. Davon kann das ein oder andere Unternehmen durchaus etwas lernen und sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.